Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen. Welche Lockerungen der Corona-Maßnahmen darf man wagen und welche Auswirkungen werden sie haben? Letztendlich wissen wir es nicht. Genauso wie wir immer noch recht wenig über das Virus selbst wissen. Es bleibt also nichts anderes übrig, als das, was schon seit Beginn dieser Pandemie getan wurde. Die Politiker, die die Entscheidungen fällen, müssen auf Sicht fahren. Klar ist mittlerweile allerdings, aus dem Shutdown kommt man schwerer heraus als hinein. Und die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Das zeigt sich im unterschiedlichen Vorgehen der Bundesländer. Gleich mehr dazu. Die große Hoffnung gegen das Virus liegt in einem Impfstoff dagegen. Damit der möglichst schnell gefunden und auch noch gerecht verteilt wird, hat die EU-Kommission heute eine Geberkonferenz veranstaltet. Wir fragen Marco Alves, welche Hoffnungen und Befürchtungen er mit dieser Konferenz verbindet. Er ist Koordinator der Medikamentenkampagne von Ärzte ohne Grenzen, die sich für einen besseren Zugang zur Medizin in ärmeren Ländern einsetzt. Außerdem der Prozess um die Love Parade-Katastrophe vor 10 Jahren in Duisburg, bei der 21 Menschen ums Leben kamen, ist heute ohne Urteil zu Ende gegangen. Kaum sind die ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen heute in Kraft getreten, preschen einige Bundesländer mit neuen Ankündigungen vor, gehen dabei weiter als andere Länderregierungen. Es sieht aus wie ein Wettbewerb darum, wer seinen Bürgern am ehesten wieder möglichst viele Freiheiten zugestehen kann. Aber es gibt auch handfeste Argumente für das unterschiedliche Vorgehen. Abseits der Politik haben nun Wissenschaftler in Deutschland ein paar interessante neue Erkenntnisse zu Corona gewonnen. Volker Findhammer fasst all das in seinem Beitrag zusammen.
Rainer Haselhoff will den differenzierten Blick. In Sachsen-Anhalt, so der Ministerpräsident am Morgen im Deutschlandfunk, wo es in Landstrichen so groß wie das Saarland nur 3 gemeldete Infektionen gebe, könne man die Kontaktbeschränkungen in der bislang üblichen Strenge gegenüber den Bürgern nicht mehr wirklich begründen.
Wir brauchen jetzt ein differenziertes, auch vom Helge Braun, dem Kanzleramtschef, schon längst bestätigtes Verfahren, dass wir anlass- und situationsbezogen reagieren. Bei denen, wo es noch nicht möglich ist, zum Beispiel im Süden Deutschlands, wird man sozusagen sehr noch etwas Zeit lassen.
In Sachsen-Anhalt dürfen sich seit heute 5 Menschen unter freiem Himmel treffen. Derweil hat die niedersächsische Landesregierung heute den ersten umfassenden Stufenplan für weitere Öffnungen vorgelegt.
Ein Plan, der versucht, deutlich zu machen, wie wir in den nächsten Wochen und Monaten insgesamt aus diesem Zustand der Tiefkühlung langsam wieder zu einem Alltag zu kommen, der nicht der alte Alltag sein wird, wie wir ihn vor Corona kannten. Aber ein Plan, der uns die Freiheiten so weit wie möglich zurückgibt,
erklärte Ministerpräsident Stefan Weil, der sogleich mit einer lebhaften Diskussion rechnet. Konkret sollen ab dem 11. Mai die Beschränkungen im Einzelhandel ganz entfallen und Ferienwohnungen und Gastronomie unter Auflagen wieder öffnen können. So dürfen in Restaurants nur die Hälfte der Plätze bei notwendigen Reservierungen vergeben werden und die Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Am 25. Mai soll es nach entsprechenden Vorbereitungen einen weiteren Schritt auch für Hotels geben, allerdings ohne die Wellnessbereiche. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte dagegen, dass es bei dem Treffen am kommenden Mittwoch weiterhin um die grundsätzliche Abstimmung der nächsten Schritte zwischen den Bundesländern gehen werde.
Ich denke, dass es richtig ist und von den Bürgern auch so erwartet wird, dass Bund und Länder auf einem gemeinsamen Pfad unterwegs sind. Von diesem Pfad kann regional in Akzenten abgewichen werden. Das ist auch in der Vergangenheit so geschehen. Und trotzdem gibt es eine gemeinsame Zielsetzung. Und diese Zielsetzung heißt ein gemeinsamer Pfad, auf dem man sich voranbewegen kann.
Für zusätzliche Debatten dürften damit Sicherheit die Ergebnisse der Heinsberg-Studie des Bonner Virologen Hendrik Streeck sorgen, die heute veröffentlicht wurde. Dafür wurden mehr als 900 Personen aus rund 400 Haushalten im Kreis Heinsberg untersucht, wovon sich insgesamt 15% mit dem neuen Virus angesteckt hatten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts ergebe das hochgerechnet 1,8 Millionen Infizierte in Deutschland. Allerdings geht das Robert-Koch-Institut davon aus, dass die Dunkelziffer sogar noch höher liegt. Jeder 5. Infizierte zeigte allerdings überhaupt keine der bekannten Symptome. Und für die Bonner Forscher ist das ein klarer Hinweis darauf, dass eben auch symptomlose Infizierte das Virus weitergeben können. Außerdem hängt das Infektionsrisiko nicht vom Alter ab. Unterdessen geraten die Pläne für einen Immunitätsausweis immer stärker in die Kritik. Gesundheitsminister Spahn hatte am vergangenen Mittwoch entsprechende Pläne ins Bundeskabinett eingebracht, wonach für den Fall, dass es demnächst gesicherte Erkenntnisse zur Immunität nach einer Corona-Infektion geben würde, eine Bescheinigungsmöglichkeit dafür eingeführt werden sollte, ähnlich wie beim Impfausweis. Grünen-Chef Robert Habeck sprach von kontraproduktiven Plänen, die sogar einen direkten Anreiz zur Infektion auslösen könnten. Außerdem könnte Corona-frei auch zu einem sozialen Ausschlusskriterium werden. Auch FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg beklagte einen absehbar größeren Schaden als Nutzen.
Das rührt an die Grundfesten eines gesellschaftlichen Miteinanders. Und deswegen habe ich eben den Deutschen Ethikrat gebeten, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und bis das nicht geklärt ist, werden wir auch keine gesetzliche Regelung dazu machen.
Erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn heute im bayerischen Penzberg, wo der schweizerische Hersteller Roche einen Corona-Antikörpertest vorstellte, der noch in diesem Monat millionenfach in Deutschland zum Einsatz kommen soll, um die erhoffte Immunität nachweisen zu können.
Volker Findhammer berichtete, als Auftakt eines Spendenmarathons, so sieht die EU-Kommission eine weltweite Geberkonferenz, die sie heute mit ins Leben gerufen hat. Das Ziel des virtuellen Treffens, möglichst viel Geld sammeln, um möglichst schnell und für alle auf der Welt einen Impfstoff und Medikamente gegen die Lungenkrankheit Covid-19 zu entwickeln. Mehr als 7 Milliarden sind da aus aller Welt zusammengekommen, allerdings fehlten wichtige Akteure. Alexander Göbel berichtet aus Brüssel.
Ursula von der Leyen hatte versprochen, die Welt zusammenzubringen im Kampf gegen Corona. Und so kam es auch, ganz ohne Wagenkolonnen und Sicherheitschecks, wie es sonst bei großen Gipfeltreffen üblich ist.
I believe the 4th of May 2020 will mark a turning point in our fight against the coronavirus.
Dieser 4. Mai 2020 sei ein Wendepunkt im Kampf gegen das Coronavirus, sagte die Kommissionspräsidentin gleich zu Beginn der bisher wohl ungewöhnlichsten Online-Konferenz in der Geschichte der Europäischen Union.
We have to join forces.
Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen unser Geld zusammenlegen, Impfstoffe, Tests und Therapien müssen entwickelt und hergestellt werden und in allen Ecken der Welt verfügbar sein, zu einem bezahlbaren Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten nun in einem ersten Schritt 7,5 Milliarden Euro als Anschubfinanzierung zusammenkommen. Und diese Erwartungen wurden erfüllt. Von der Leyen selbst sagte im Namen der EU-Kommission 1 Milliarde Euro zu und ließ es sich nicht nehmen, persönlich die Spendenreise um die Welt zu moderieren. Es ging ein gigantischer digitaler Hut herum. Von Belgien bis Jordanien, von Südafrika bis Monaco, von Tokio bis Rom, von Bern bis Saudi-Arabien, von Warschau bis Canberra. Und gefüllt wurde dieser Hut auch in Berlin.
Ich finde dies in einer Zeit, in der wir nicht immer multilateral so zusammenarbeiten, wie ich mir das wünsche, ein ganz wichtiges Signal heute. Es ist eine Stunde der Hoffnung. Ich danke allen, die dabei sind. Deutschland wird sich tatkräftig einbringen.
525 Millionen Euro, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Ansprache zu. Die Verpflichtungen für die globale Gesundheit werde Deutschland mit insgesamt 1,3 Milliarden Euro weiterführen. Es wäre ein großer Fehler, wenn jeder nur an sich dächte, betonte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Er sagte 500 Millionen Euro zu und betonte, ein Impfstoff, wenn er denn entwickelt sei, müsse ein öffentliches Gut sein.
C'est-à-dire qu'il n'appartiendra à personne, mais nous appartiendra à tous.
Er gehört niemandem alleine, er gehört uns allen. Es geht darum, dem Planeten die Finanzierung zu geben, die wir alle brauchen. Die öffentlichen und die privaten Organisationen müssen hier zusammenarbeiten. So sah das auch der von Corona genesene britische Premier Boris Johnson, der über 440 Millionen Euro versprach. Dies sei kein medizinisches Wettrennen zwischen Staaten, so Johnson, sondern die dringlichste Aufgabe für alle. Es sei ein Kampf der Menschheit gegen das Virus. Gemeinsam werde die Welt diesen Kampf bestehen.
It's humanity against the virus. We're in this together and together. We will prevail.
Die heute erreichte Milliardensumme soll allerdings nur den Auftakt eines Spendenmarathons bilden. Insgesamt geht die Kommission von einem deutlich höheren Bedarf aus. Die globale Initiative soll alle Kräfte für die Forschung an Impfstoffen und Arzneien bündeln und sicherstellen, dass auch ärmere Länder davon profitieren. Beteiligt sind deshalb nicht nur die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation WHO, sondern auch private Partner wie die Bill und Melinda Gates Stiftung oder die globale Impfallianz Gavi. Nur einer fehlte an diesem historischen Tag bei der digitalen Spendenreise um die Welt, US-Präsident Donald Trump.
Alexander Göbel berichtete über die Geberkonferenz und ich habe vor der Sendung darüber gesprochen mit Marco Alves. Er ist Koordinator der Medikamentenkampagne von Ärzte ohne Grenzen, die sich für einen besseren Zugang zu Medikamenten in ärmeren Ländern einsetzt. Die Organisation hat zusammen mit vielen anderen in einem offenen Brief an Angela Merkel globale Solidarität bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gefordert. Ich habe Marco Alves zuerst gefragt, was damit gemeint ist.
Damit meinen wir genau, dass die Bundeskanzlerin sich dafür einsetzen muss, dass alle Menschen weltweit, ganz egal wo sie leben oder wie groß ihr Geldbeutel ist, gerechten Zugang haben zu den benötigten Impfstoffen, Medikamenten und Diagnostika. Es darf auf gar keinen Fall sein, und das muss unmissverständlich geklärt werden, dass Interessen von Firmen oder von einzelnen Ländern im Vordergrund stehen, sondern die medizinischen Interessen von Menschen müssen der absolute Fokus sein in dieser globalen Pandemie.
Machen Sie sich Sorgen um die öffentlichen Gelder, die da heute gesammelt wurden?
Es ist zunächst absolut toll, dass Regierungsführende aus der ganzen Welt, auch wenn virtuell, zusammenkommen und die unbeschreiblich hohe Summe von 7,4 Milliarden Euro zusammenbringen. Das ist toll. Was wir aber noch nicht sehen, ist, wie diese Gelder verteilt werden. Also wer ganz konkret die Forschung und Entwicklung von den benötigten Impfstoffen, Medikamenten, Diagnostika koordinieren soll. Wer dafür sorgen soll, dass die Produktion im globalen Maßstab hochgefahren wird, um die großen Mengen, die benötigt werden, letzten Endes auch zu produzieren und dann auch gerecht zu verteilen. Da sind viele Fragezeichen dran geknüpft, wie beispielsweise auch, wem werden die Präparate zum Ende gehören, die mit öffentlichen Geldern bezahlt werden? Wer bestimmt letzten Endes den Preis? Und wir würden hier auch viel stärker die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, in einer übergeordnet koordinierenden Rolle sehen. Denn das ist die einzige globale Institution, dass das demokratische Mandat hat, die Expertise und Erfahrung mit globalen Pandemien umzugehen und die richtigen Entscheidungen zum Wohle der Menschheit zu treffen.
Herr Alves, wenn Sie diese Befürchtungen haben, woher kommen die? Welche Erfahrungen in der Praxis haben Sie denn bisher gemacht beim Zugang zu Medikamenten?
Leider ist es so, dass es ein klassisch volkswirtschaftliches Marktversagen gibt im Innovationssystem. Das heißt, das Innovationssystem ist profitorientiert anstatt orientiert an medizinischen Bedürfnissen. Das sehen wir daran, dass es für viele Krankheiten, die keinen Profit versprechen, also Krankheiten, die arme Menschen betreffen, aber auch beispielsweise Antibiotikaresistenzen, also neue Antibiotika sind Mangelware, weil sie keinen Profit versprechen. Auf der anderen Seite ist es so, dass dringend benötigte Medikamente häufig zu horrenden Preisen angeboten werden, die wirklich rein gar nichts mit den tatsächlichen Forschungskosten zu tun haben, sondern wir wissen, für Krebsmedikamente, Hepatitis C, Tuberkulosemedikamente, da werden die Preise danach gesetzt, was der Markt hergibt. Und da beißt sich ein Interesse mit dem Ziel, das Menschenrecht auf Gesundheit zu erfüllen.
Aber Herr Alves, wenn ich da mal einhaken darf, auf der anderen Seite ist es ja trotzdem so, dass die Pharmaindustrie, so wie alle anderen Unternehmen auch, auf Gewinne angewiesen ist.
Man muss gleichzeitig auch sagen, dass ein großer Anteil der Forschungskosten von der öffentlichen Hand getragen wird. Das sehen wir bei ganz vielen Beispielen. Denken wir zurück an eine globale Pandemie, die HIV- und AIDS-Pandemie. Da war es so, dass es harte, langjährige Auseinandersetzungen gab und richtige politische Kämpfe, damit dringend benötigte und häufig lebensnotwendige Medikamente für Menschen weltweit und insbesondere in armen Ländern erschwinglich und zugänglich sind. Und wir sind jetzt in einer globalen Pandemie. Da darf es absolut nicht sein, dass Interessen von Firmen oder auch Interessen von Staaten im Vordergrund stehen, sondern die medizinischen Interessen der Menschen müssen da im Fokus stehen. Es darf auch nicht sein, dass Länder einen privilegierten Zugriff haben auf einen neuen Impfstoff beispielsweise oder ein wichtiges Medikament gegen Covid-19, nur weil beispielsweise die Produktionsstätte in dem entsprechenden Land ist. Es muss einen Verteilungsschlüssel geben, der von der WHO definiert wird und entsprechend entsprechend eine gerechte weltweite Verteilung organisiert.
Jetzt würden Ihnen wahrscheinlich viele Leute zustimmen, die sagen, ja, das ist in Ordnung so, wir müssen da tatsächlich solidarisch sein. Aber es gibt wahrscheinlich auch diejenigen, die sagen, wenn ein Land viel bezahlt für einen Impfstoff oder um einen Impfstoff zu entwickeln, warum sollte es dann nicht auch als erstes davon profitieren?
Die Bundeskanzlerin Frau Merkel hat ganz konkret gesagt, ein Impfstoff gegen Covid-19, ein Diagnostikum und ein Medikament gegen Covid-19 werden ein globales öffentliches Gut sein müssen. Es geht hier um globale Solidarität. Wir sind letztlich alle auf dieser Erde betroffen und gefährdet. Das heißt, es braucht eine globale Antwort und da müssen alle zusammenstehen.
Welche Kriterien würden Sie sich jetzt ganz konkret in der Praxis wünschen, damit genau das passiert, was Sie fordern, nämlich ein solidarischer Zugang zu einem möglichen Impfstoff und zu weiteren Medikamenten, die entwickelt werden?
Was bisher noch fehlt, ist ein fester, expliziter Prinzipienrahmen, also ein Fundament, der klarstellt, was jetzt mit den Geldern passiert. An die öffentlichen Gelder, die in die Forschung, Produktion und auch Verteilung der neuen Präparate fließen, müssten Bedingungen geknüpft werden, die ganz klipp und klar identifizieren, dass ein Präparat zum Schluss für alle Menschen bezahlbar ist, dass es in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht. Und damit hängt auch zusammen, dass Patente nicht durchgesetzt werden, beispielsweise auch Technologien, Know-how, Wissen, geistige Eigentumsrechte in einen neuen, von der WHO gerade aufgesetzten Technologiepool fließen, damit andere Hersteller sich daraus das Know-how nehmen, die Lizenzen, um schnell eine Produktion im globalen Maßstab hochfahren zu können. Und das ist dringend notwendig.
Sagt Marco Alves, er ist Koordinator der Medikamentenkampagne von Ärzte ohne Grenzen. Die setzt sich ein für einen besseren Zugang zu Medikamenten in ärmeren Ländern. Herr Alves, danke für Ihre Zeit heute Abend.
Ich danke Ihnen, vielen Dank.
Den Traum einer atomwaffenfreien Welt gibt es schon lange, auch immer wieder politische Versuche, diesem Ziel ein Stück näher zu kommen. Aber in Wirklichkeit sind wir weit davon entfernt. Deutschland hat selbst keine Atomwaffen, aber das NATO-Konzept der nuklearen Teilhabe sieht vor, dass Deutschland und andere NATO-Länder im Ernstfall US-Atomwaffen transportieren. Das CDU-geführte Bundesverteidigungsministerium plant derzeit die Anschaffung von US-Kampfjets, um auch künftig diese Aufgabe leisten zu können. Die USA lagern mehrere Atomwaffen in Rheinland-Pfalz. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat vor diesem Hintergrund für Aufregung gesorgt, weil er den Abzug der US-Atomwaffen forderte. Jetzt kommt Widerspruch auch aus der eigenen Partei. Markus Pindor berichtet.
Die Bundesregierung hat sich klar zur deutschen Beteiligung an der nuklearen Teilhabe im Rahmen der NATO bekannt. Diese sei ein wichtiger Bestandteil einer glaubwürdigen Abschreckung, sagte Regierungssprecher Seibert.
Es gibt einige Staaten, die weiterhin nukleare Waffen als Mittel militärischer Auseinandersetzung betrachten. Und solange das so ist, besteht aus unserer Überzeugung die Notwendigkeit zum Erhalt einer nuklearen Abschreckung fort. Diese nukleare Abschreckung leistet für uns Deutsche die NATO. Insofern bekennt sich die Bundesregierung zur nuklearen Teilhabe der NATO als wichtigem Bestandteil einer glaubwürdigen Abschreckung im Bündnis.
Bundesaußenminister Maas erklärte gegenüber dem Spiegel, eine einseitige Aufkündigung der nuklearen Teilhabe würde das Vertrauen der engsten Partner Deutschlands untergraben. Seibert und Maas gingen damit auf Distanz zu Vorstößen von SPD-Fraktionschef Mützenich und dem SPD-Vorsitzenden Walter Borjans, die sich für einen Abzug der in Deutschland stationierten amerikanischen Atomwaffen ausgesprochen hatten. Auch bei der Union stößt der Vorstoß des SPD-Fraktionsvorsitzenden auf klare Ablehnung. Die nukleare Teilhabe sei ein wichtiger Baustein der deutschen Sicherheitsarchitektur und garantiere die Sicherheit unter dem NATO-Schutzschirm, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag Otte im Deutschlandfunk.
Weil wir eine Teilhabe brauchen, das System basiert auf Dialog und Abschreckung. Und solange es andere Staaten gibt außerhalb der NATO, die solche Waffen einsetzen könnten, müssen wir im Rahmen der Abschreckung gegenhalten. Ich verweise auf das russische Vorgehen, das zur Kündigung des INF-Vertrages geführt hat. Das heißt, Russland stationiert Mittelstrecken-Nuklearwaffen.
Die neuen russischen nuklearen Mittelstreckenraketen kommen in der Tat in der Argumentation Mützenichs nicht vor, wohl aber der Verweis auf die Unberechenbarkeit des amerikanischen Präsidenten. Das sei eine verengte Sicht, so der Verteidigungsexperte Otte.
Wir sind Teil eines Wertebündnisses, nämlich der NATO, nicht die USA dominieren, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die auf Solidarität aufbaut und wir garantieren uns gegenseitig Verteidigung. Und darum geht es, dass wir deutlich machen, wir sind Teil eines Bündnisses und profitieren von diesem Bündnis und stellen dafür auch unsere Fähigkeiten zur Verfügung.
Die Vereinigten Staaten seien nach wie vor ein verlässlicher Partner. Daran ändere auch die Sprunghaftigkeit des amtierenden Präsidenten Trump nichts. Auch der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Felgentreu, hatte Mützenich umgehend widersprochen. Wenn Deutschland sich aus der nuklearen Abschreckung verabschiede, dann verliere man auch jeglichen Einfluss auf die Nuklearstrategie der NATO. Mützenich selbst erklärte in einem Interview mit dem Tagesspiegel, Deutschland könne auch die Nuklearstrategie der NATO prägen, wenn keine Atomwaffen mehr auf deutschem Gebiet lagerten.
Markus Pindu berichtete, der Love Parade-Prozess war eines der aufwendigsten Strafverfahren der Nachkriegszeit. Es ging um die tödlichen Verletzungen von 21 jungen Menschen bei einem Gedränge auf der Love Parade in Duisburg im Juli 2010. Heute endete dieser Prozess nach knapp 2,5 Jahren, mehr als 180 Sitzungstagen und einer 2-monatigen Corona-bedingten Unterbrechung ohne Urteil. Das Landgericht Duisburg hat das Verfahren wegen vermutlich geringer Schuld der drei Angeklagten eingestellt. Für die Angehörigen der Opfer ist das schwer zu ertragen. Moritz Börner berichtet.
Für mich ist das ein ganz, ganz unwürdiges Ende.
Gabi Müller aus Hamm hat bei der Love Parade vor 10 Jahren in Duisburg ihren Sohn verloren. In dem dichten Gedränge am Fuß einer Rampe, die auf das Festivalgelände führte, wurde er in einer Massenpanik erdrückt. Seitdem kämpft Gabi Müller für Gerechtigkeit, für die Aufklärung der Umstände, die zum Tod ihres Sohnes geführt haben. Dass das Landgericht Duisburg das Verfahren jetzt einstellt, ist für sie eine herbe Enttäuschung. Eigentlich stand jetzt die Anhörung eines Gutachters an, der auf 3.800 Seiten ausgeführt hatte, was sich am Tag des Unglücks ereignete.
Wir haben wirklich gehofft, dass wir den Gutachter noch hören. Ich denke mal, der hätte für uns ganz viele Erkenntnisse gebracht. Und dann hätte man ja immer noch entscheiden können, man kann einstellen. Aber so bleibt für mich und auch für viele andere wieder Fragen offen. Da ist wieder ein großes Warum, was am eigentlichen Tag auch passiert ist. Also ich habe das hier beim Prozess nicht mitbekommen.
Das Gericht begründet die Entscheidung damit, dass die verbliebenen drei Angeklagten allenfalls eine geringe Schuld an der Massenpanik haben, bei der vor 10 Jahren 21 Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden. Matthias Breidenstein, Sprecher des Landgerichts Duisburg.
Trotz der schrecklichen Folgen der katastrophalen Ereignisse wäre danach eine mögliche individuelle Schuld der verbliebenen Angeklagten gering. Das liegt insbesondere daran, dass eine ganze Vielzahl von verschiedenen Ursachen, die zusammengewirkt haben, diese Katastrophe erst möglich gemacht haben. Die Richter stützen ihre Entscheidung auf den gesamten Inhalt der Akten sowie die mehr als 2 Jahre andauernde Hauptverhandlung mit 184 Hauptverhandlungstagen.
Dazu kommt, dass der Prozess 2 Monate lang wegen der Coronavirus-Pandemie pausieren musste. Und so hat das Gericht der Staatsanwaltschaft und den Angeklagten empfohlen, das Verfahren einzustellen. Denn im Juli, 10 Jahre nach dem Unglück, wäre der Vorwurf der fahrlässigen Tötung ohnehin verjährt gewesen. Auch wenn das Strafverfahren damit vom Tisch ist, die Zivilprozesse sind es nicht. Angehörige von Todesopfern und Menschen, die in der Massenpanik verletzt wurden, können Schmerzensgeld und Schadenersatz einklagen. Dabei dürfen sie dann auch auf die umfangreichen Zeugenaussagen und Gutachten zurückgreifen, die im Rahmen des nun beendeten Prozesses gemacht wurden. Für Gabi Müller aus Hamm kommt das nicht mehr in Frage. Nachdem sie 10 Jahre lang gekämpft hat, um die Umstände aufzuklären, die zum Tod ihres Sohnes geführt haben, hofft sie nun, endlich mit dem Thema abschließen zu können.
Was soll ich denn einklagen? Die kaputten Schuhe von meinem Sohn? Die zerrissenen Sachen? Und mein Leid oder unser Leid, das interessiert ja hier niemanden. Da gibt es auch keine Regelung für. Ich finde, diese Schmerzen, das ist ein Weg durch die Hölle. Das Schlimmste war der Tod von unserem Sohn, aber als dann der Weg begann, den wir gehen mussten, das, also für mich, war das ein Höllengang.
In dem Prozess, der vor 2,5 Jahren begonnen hatte, waren ursprünglich 6 Mitarbeiter der Stadt sowie 4 Mitarbeiter des Veranstalters angeklagt. Schon im vergangenen Jahr hatte das Gericht das Verfahren gegen 7 der 10 Angeklagten eingestellt.
Moritz Börner berichtete. 23.34 Uhr wird es gleich der Deutschlandfunk und wir haben Kurzmeldungen dieses Tages. Mit seinem umstrittenen Satz zu Corona-Opfern ist der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer von den Grünen wohl einen Schritt zu weit gegangen. Grünen-Mitglieder diskutieren nun, ihr Sorgenkind aus der Partei auszuschließen. Janina Lückhoff.
Die Geduld der Grünen mit Boris Palmer ist offenbar am Ende. Nach der Videokonferenz des Parteivorstands sagte die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock, Sollte Palmer 2022 erneut als Oberbürgermeister von Tübingen kandidieren, werde er von der Bundespartei und vom Vorstand keine Unterstützung mehr bekommen. Dem schloss sich der Landesvorstand von Baden-Württemberg an. Von dort hieß es, mit seinen zwanghaften Provokationen und polarisierenden Äußerungen schade Palmer der Partei. Nun sollen weitere Sanktionen geprüft werden. Am Freitag will der baden-württembergische Grünen-Vorstand über den Umgang mit Palmer beraten. Rund 100 Parteimitglieder hatten in einem offenen Brief den Ausschluss des Tübinger Oberbürgermeisters von den Grünen gefordert. Dafür gibt es jedoch hohe Hürden. Palmer selbst zeigte sich gelassen. Der dpa sagte er, die Kandidatenfindung für die Tübinger OB-Wahl könne noch eine Weile warten. Dann sei genug Zeit, das in Ruhe zu besprechen. Palmer hat mit Äußerungen zur Flüchtlingspolitik oder zur pluralistischen Gesellschaft immer wieder für Aufsehen gesorgt. Zuletzt sagte er zur Corona-Krise wörtlich, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Später entschuldigte er sich und betonte, dass er sich falsch dargestellt fühlte.
Die griechische Regierung hat etliche Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufs Festland gebracht. Thomas Burmann.
Verteilt auf zwei Fähren kamen heute früh 400 Flüchtlinge im Hafen Piräus bei Athen an. Sie hatten zuvor monatelang in einem der überfüllten Lager auf griechischen Inseln gelebt. Nun werden sie in bislang leerstehenden Hotels untergebracht oder auch in Lagern auf dem griechischen Festland, die nicht überfüllt sind. Dort können sie nach Ansicht der griechischen Behörden besser vor einem möglichen Ausbruch der Corona-Krankheit geschützt werden. Unter den 400 Flüchtlingen sind vor allem Familien mit Kindern und ältere Menschen. Die griechische Regierung will in diesem Monat noch etwa 2000 weitere Flüchtlinge von den Inseln aufs Festland umsiedeln. Danach werden aber immer noch 36.000 Menschen in den Insellagern leben, obwohl dort eigentlich nur Platz für 7.000 Personen ist. Hilfsorganisationen fordern, die überfüllten Lager auf den Inseln komplett zu räumen. Sie werfen der Regierung vor, die Flüchtlinge schutzlos der Corona-Gefahr auszusetzen. Migrationsminister Notis Mitarakis wies diese Kritik zurück. Die Behörden hätten zusätzliches medizinisches Personal in die Lager geschickt und würden jetzt mehr Lagerinsassen testen. Der Minister betonte, bislang sei in den Lagern auf den Inseln kein einziger Corona-Fall nachgewiesen worden.
Die Bundesländer warnen vor gefälschten E-Mails zur Corona-Soforthilfe. Peter Hornung.
Möglicherweise habe man zu Unrecht die Corona-Soforthilfe bekommen. Das sollten die Empfänger umgehend prüfen, sonst drohe eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. So steht es in gefälschten E-Mails, die an Solo-Selbstständige in bislang 9 Bundesländern verschickt wurden. Bereits erhaltene Zuschüsse solle man teilweise oder ganz zurücküberweisen. Die Täter bauten damit eine Drohkulisse mit Strafandrohung auf, so das LKA Schleswig-Holstein. Die für diese Fake-Mails verwendeten Internetadressen wurden nach NDR-Recherchen seit Montag vergangener Woche und noch bis gestern Mittag bei Dienstleistern in Russland und den USA angemeldet. Um die Empfänger der Mails zu täuschen, wurde echten E-Mail-Adressen einfach ein .com angehängt. Aufmerksam wurden die Behörden auf die Betrugsmasche, weil manche Bürgerinnen und Bürger sich über die Mails gewundert und nachgefragt hatten. Ob ein Schaden entstanden ist, lässt sich bislang noch nicht sagen. Betroffen sind bisher Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern.
Zu den Hintergründen des Angriffs auf ein Team der ZDF-Heute-Show am vergangenen Freitag in Berlin-Mitte durch eine Gruppe vermummter Unbekannter gibt es neue Erkenntnisse. Claudia van Laak.
Bislang war es nur eine Vermutung, jetzt ist es offiziell bestätigt. Der Angriff auf ein Fernsehteam der ZDF-Heute-Show am 1. Mai war wohl politisch links motiviert. In einer gemeinsamen Presseerklärung von Polizei und Generalstaatsanwaltschaft heißt es, ein Teil der Festgenommenen sei der linken Szene zuzuordnen. 2 der mutmaßlichen Täter waren der Polizei bereits bekannt, wegen Verstoßes gegen das Versammlungsverbot und wegen Beleidigung von Polizisten. Am Freitag hatten etwa 15 bis 20 Vermummte ein 7-köpfiges Team des ZDF in Berlin überfallen. Die Täter warfen Mitglieder des Teams zu Boden, traten auf sie ein, schlugen mit einer Metallstange zu. Der Moderator der ZDF-Satire-Sendung Heute Show, Oliver Welke, äußerte sich am Mittag ausführlich auf Twitter. Er bedankte sich für die Welle der Solidarität und die Genesungswünsche. Dass ein Fernsehteam so enthemmt angegriffen werde, sei neu und furchtbar. Die Bundesregierung verurteilte den Angriff auf das Schärfste. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, wer Journalisten angreife, bedrohe oder verletze, der stehe, Zitat, weit außerhalb unserer demokratischen Ordnung und der wird und muss uns alle gegen sich haben. Zitat Ende.
Und den Tag an der Börse fasst Jan Plate zusammen.
Der Industriekonzern ThyssenKrupp kommt nicht aus der eigenen Krise und nun ist da auch noch die Corona-Krise. ThyssenKrupp mag mit dem Verkauf der Ertragsperle der Aufzugsparte 17 Milliarden Euro eingenommen haben. Dennoch, durch Corona ist der finanzielle Spielraum geringer als angenommen, wie es vom Unternehmen heißt. Aktien von ThyssenKrupp haben 14% eingebüßt. Ähnliche Verluste haben Papiere des Stahlhändlers Klöckner & Co. verbucht. Unter anderem wurde vor einem operativen Verlust im laufenden Quartal gewarnt. Im deutschen Aktienindex DAX hat der Münchner Triebwerkhersteller MTU Aero Engines mit Abschlägen von 9% am deutlichsten eingebüßt. Zum einen sucht Händlern zufolge US-Präsident Donald Trump in China einen Schuldigen für die Corona-Krise und droht mit Zöllen. Zum anderen ist die Stimmung in der Luftfahrtbranche schlecht. Der US-Milliardär Warren Buffett hat seine Anteile an großen US-Fluggesellschaften verkauft. Die Lufthansa verhandelt weiter um Staatshilfen. Lufthansa-Aktien haben 3% verloren. Der DAX ist um 3,5% gefallen auf 10.467 Punkte. Mit den Sorgen um einen neuen Handelsstreit zwischen den USA und China wurden Autoaktien abgestoßen. Papiere von BMW, Daimler oder Volkswagen haben durchschnittlich 5% tiefer geschlossen. Zumal vor dem Autogipfel weitreichende Hilfen wie nach der Finanzkrise kritisch gesehen werden.
Milliarden will die Politik ausgeben, um der Wirtschaft in und nach der Corona-Krise wieder auf die Beine zu helfen. Auch die Autoindustrie soll davon profitieren. Sie gilt ja als einer der wichtigsten Player in der deutschen Wirtschaft. Eine alte Idee sorgt jetzt wieder für Diskussion, die sogenannte Abwrackprämie. Über sie wird es wohl auch beim morgigen Autogipfel im Kanzleramt gehen, auch wenn noch lange kein Ergebnis dazu erwartet wird. Theo Gers berichtet.
Einen Tag vor dem Autogipfel im Kanzleramt haben zumindest die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen klare Vorstellungen, mit welchen Kaufprämien die Autoindustrie aus der Krise fahren soll. Ging es nach Markus Söder, Winfried Kretschmann und Stefan Weil, dann soll es für den Kauf eines Autos mit Elektro-, Brennstoff- oder Plug-in-Antrieb zusätzlich zur bestehenden Förderung von bis zu 6.000 Euro pro Fahrzeug noch einmal 4.000 Euro geben. 3.000 Euro soll der Staat beim Kauf eines Benziners oder Diesel dazugeben, wenn diese mindestens die Schadstoffklasse 6D Temp erfüllen. Gibt der Käufer dafür einen alten Wagen mit Euro 4 oder gar Euro 3 Norm in den Schrott, gibt es noch einmal 1.000 Euro als sogenannte Recyclingprämie obendrauf. Wer zunächst lieber einen neuen Verbrenner kauft und später auf Elektro umsteigt, dem winken dann 1.000 Euro Umstiegsprämie. Diese Impulse sollen die Autonachfrage ankurbeln. Ob die Prämien jedoch kommen und wann sie kommen, ist hingegen offen. Auf dem morgigen Autogipfel der Bundesregierung mit den Herstellern wird nach Lage der Dinge noch nichts entschieden, erklärte bereits gestern Finanzminister Olaf Scholz in der ARD.
Meine Vorstellung ist sowieso, dass wir das jetzt nicht am Dienstag tun. Das ist ein viel zu kurzer Termin. Da gibt es auch keine Tagesordnung, in der irgendetwas beschlossen werden soll. Ich habe mich da mit der Kanzlerin auch verständigt, dass wir das beide so sehen.
Die Skepsis von Kanzlerin und Vizekanzler haben sich die Autohersteller auch selbst zuzuschreiben. Vor allem die Unverfrorenheit von VW-Chef Diess spielt da eine Rolle. Diess hatte vor einer Woche in der ARD einerseits Kaufprämien aus Steuermitteln gefordert, andererseits aber keinerlei Bereitschaft signalisiert, dass auch die Hersteller zur Absatzförderung eigenes Geld in die Hand nehmen könnten. Im Gegenteil. Liquide Mittel, die vorhanden sind, allein bei VW betrug der Gewinn im letzten Jahr 19 Milliarden Euro, seien schon verplant, unter anderem für Dividenden und Managerboni. An denen aber wollte Diess nicht rütteln, was in Berlin gar nicht gut ankommt, so Olaf Scholz.
Ich glaube, dass viele verstanden haben, dass wenn man Staatshilfe in Anspruch nimmt, das Zahlen von Dividenden und Boni eine sehr komplizierte Idee ist, um es mal höflich auszudrücken. Aber ich glaube, es gibt in dieser Situation, wo wir uns alle unterhaken müssen, auch einen Common, den alle miteinander beachten müssen. Und da wünsche ich mir noch ein paar Fortschritte.
Umstritten sind die Prämien auch, weil weiterhin Verbrenner gefördert werden sollen. Klimapolitisch seien sie deshalb so gut wie wirkungslos, sagen Grüne und Linke, aber auch Ökonomen. Diese wiederum lehnen die Kaufprämien vor allem wegen der in der Finanzkrise gemachten Erfahrungen mit der damaligen Abwrackprämie ab. Damals profitierten vor allem ausländische Hersteller von Kleinwagen. Außerdem wurden viele Autokäufer nur auf 2009 vorgezogen. 2010 brach der Absatz dann ein, die Prämie hatte nur ein Strohfeuer entfacht. Zu teuer und zu ineffizient, so lautet deshalb das vernichtende Urteil über die Kaufprämien, die die Autoindustrie mit massivem Lobbyeinsatz fordert.
Informationen von Theo Geers. Italien ist in Europa das Land, das am härtesten von der Corona-Pandemie getroffen wurde. Aus deutscher Sicht ist es schwer vorstellbar, weil es hierzulande so rigide Maßnahmen wie in Italien nicht gegolten haben. 2 Monate durften die Menschen kaum auf die Straße, nur für das Nötigste durfte man das Haus verlassen. Heute war der erste Tag der Lockerung. Jörg Seiselberg berichtet.
Endlich, zumindest ein wenig Alltag ist zurück. Die Espressomaschinen in den Bars laufen wieder. Vito aus Rom hat dieses Stück italienische Lebenskultur heute Morgen genossen. Das erste Frühstück in der Bar nach 2 Monaten. Aber trotzdem ist es noch eine Normalität in Anführungsstrichen. Mit Maske muss man hier sein und immer darf nur einer rein. Also wirklich normal ist das noch nicht. Ein großes Schild am Eingang zur Pink Bar weist auf die neuen Regeln hin. Abstand halten, alles gibt es nur zum Mitnehmen. Zum Bestellen am Tresen dürfen die Kunden nur einzeln in die Bar. Besitzerin Stefania ist trotzdem dankbar, dass sie wieder anfangen darf, wenigstens mit dem Außerhausverkauf. Ich bin glücklich, denn das ist mein Zuhause. Hier sind mein Leben, meine Träume, meine Opfer, die ich gebracht habe. Jetzt in der Bar das Licht anzumachen, bedeutet für mich, das Licht wieder anzumachen. Darüber bin ich glücklich. 2 Monate ohne Einkünfte liegen hinter Stefania, nachdem sie am 10. Mai abends wegen des Corona-Lockdowns die Rollläden ihrer Espresso-Bar heruntergelassen hatte. Seitdem hat sie als Einmalhilfe von der Regierung nur 600 Euro erhalten. 100.000 anderen Ladenbesitzern und Gewerbetreibenden ist es ähnlich ergangen. Zukunftsangst aber will Stefania, die gerade im Januar ihre Bar noch renoviert hatte, nicht aufkommen lassen. Als ich die vergangenen Monate zu Hause war, hatte ich schon Frust, habe mich gefragt, ob die Investitionen richtig waren. Aber jetzt schüttelt man sich und es geht weiter. Es geht weiter, das gilt für insgesamt rund 300.000 Bars, Cafés und Restaurants in Italien mit dem heutigen Start in den Außerhausverkauf. Auch die meisten Produktionsstätten und Baustellen im Land haben ihren Betrieb wieder aufgenommen. Fast 4,5 Millionen Menschen konnten heute an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Auch im Alltagsleben gibt es vorsichtige Lockerungen. Spaziergänge sind den Italienern jetzt erlaubt. Kinder dürfen nach fast 2 Monaten in den eigenen Wänden wieder nach draußen, aber Spielplätze bleiben geschlossen. Enge Verwandte, Partner und Liebespaare dürfen sich ab heute wieder treffen, allerdings nur unter der Maßgabe, 1 Meter Sicherheitsabstand zu halten und eine Atemschutzmaske zu tragen. Außerdem sind Parks wieder geöffnet. Darüber freut sich die 29 Jahre alte Hobbyläuferin Francesca, die in den vergangenen 2 Monaten, wie vorgeschrieben, nur im engeren Umkreis ihrer Wohnung unterwegs war. Eigentlich mag ich Laufen gar nicht so, sondern eher Mannschaftssportarten, die immer noch untersagt sind. Trotzdem genieße ich es jetzt im Park im Grünen zu laufen und nicht immer nur die 200 Meter lange Straße rauf und runter. Das war schon so ein bisschen das Gefühl wie bei einem Goldfisch, der im Glas gefangen ist und immer hin und her schwimmt. Bei ihren jetzt möglichen Läufen im Park müssen Freizeitsportler wie Francesca, wie alle anderen im Alltagsleben der sogenannten Phase 2 auch, auf einen Mindestabstand achten. Von der Disziplin, mit der die Italiener die ab heute geltenden Lockerungen umsetzen, will die Regierung ihre weiteren Schritte abhängig machen.
Der Bericht von Jörg Seiselberg. An dieser Stelle blicken wir im Moment täglich auf den Alltag in der Corona-Pandemie. Mein Kollege Corbinian Frenzel hat dieses Mal dafür mit dem Krankenpfleger Markus Heinrich gesprochen. Er arbeitet auf einer Covid-19-Station in Hamburg und erzählt über die jüngsten Lockerungen in seinem Krankenhaus.
Wir haben einen Seelsorger, der auch gleichzeitig Pastor ist bei uns in der Klinik. Und der setzt sich mittlerweile auch mit Angehörigen in Kontakt. Der ist für unsere Patienten da. Der trägt natürlich jetzt auch Schutzausrüstung. Und natürlich bekommt der auch seine FFP3-Maske natürlich, weil es ist natürlich sehr, sehr wichtig, auch für die Patienten. Der hat noch mehr Zeit, wenn es für uns ein bisschen stressiger im Alltag sein sollte. Der kann sich mit den Patienten in Ruhe hinsetzen, kann mit denen in Ruhe sprechen. Natürlich auch, wenn die intubiert sind und schlafen, reicht es ja, wenn man mal ein paar nette Worte hat, die wir auch an die Patienten richten. Aber auch unser Pastor macht das eben halt für die Patienten. Und er ist halt auch für die Angehörigen momentan mit da, wenn das für die in Ordnung ist. Also wir bieten das den Angehörigen an. dass die Angehörigen sich halt gerne auch beim Pastor melden können oder eben halt auch er sich bei denen. Da sind wir sehr, sehr glücklich drüber.
Ja, der war jetzt aber, also dieser Seelsorger, den Sie jetzt dort haben, der Pfarrer, war am Anfang der Corona-Zeit jetzt aber nicht da.
Nee, der war am Anfang dort nicht da, weil wir ja noch das runtergefahren haben, dass wirklich das Pflegepersonal und die Ärzte die Schutzausrüstung bekommen. Deswegen war der außerhalb momentan, das ist auch außerhalb der Klinik viel unterwegs. Und der hat jetzt angefragt und durfte halt jetzt dann wieder sozusagen auf Station kommen zu uns. Natürlich ist es für den natürlich auch sein eigenes Risiko, der muss ja nicht vorbeikommen, aber er kommt trotzdem vorbei. Und das ist sehr schön.
Stichwort Risiko. Bei Ihnen sind weiterhin alle gesund? Also keine Infektionsfälle auch im Beschäftigtenkreis im Krankenhaus?
Nee, momentan nicht.
Sehr gut. Ich weiß, Angst ist ein Wort und ein Gefühl, das Sie nicht haben, weil Sie sagen, sonst können Sie diesen Beruf nicht machen. Dadurch, dass es jetzt eben auch so lange nicht passiert ist, dass sich bei Ihnen in der Klinik lange keiner angesteckt hat, nimmt es bei Ihnen auch die Befürchtung, die Sorge, dass sowas passieren könnte? Also sind Sie da auch entspannter, ruhiger geworden?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann es sich ja überall holen. Ob ich jetzt irgendwo im Supermarkt an der Kasse bin, ob ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, das Risiko ist da genauso groß und in der Klinik, so denke ich jedenfalls darüber, auch wenn es ein bisschen sonderbar vielleicht klingt, in der Klinik bin ich geschützt. Ich habe mein Desinfektionsmittel in der Klinik, ich habe meine Schutzausrüstung in der Klinik. Wenn ich jetzt rausgehe zum Einkaufen, habe ich nur meinen Mundschutz auf und ich komme nach Hause und wasche mir die Hände. Aber ich desinfiziere jetzt nicht alle meine Lebensmittel ab.
Der Krankenpfleger Markus Heinrich hat über seinen Alltag in der Corona-Pandemie gesprochen. Der Profifußball hofft am Mittwoch, wenn Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder berät, auf eine positive Entscheidung für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ohne Zuschauer. Aber es gibt Corona-Fälle in den Bundesliga-Clubs und nun sorgt auch noch ein Live-Video des Fußballprofis Salomon Kalou für Aufregung. Lars Becker berichtet.
Mitten hinein in die Diskussion um eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs im deutschen Profifußball sorgt Herthas Salomon Kalou für einen handfesten Skandal. Mit seinen per Handy live gestreamten Regelverstößen aus der Kabine und vom Corona-Test konterkariert der Ivora alle Vorgaben des DFL-Hygienekonzepts. Kalou filmt, wie er erst Fitnesscoach Henrik Kuchnow lachend die Hand gibt.
Wie geht's dir? Alles gut, ja?
Super.
Sehr gut.
Und anschließend in der Kabine mehrere Kollegen per Handschlag oder Faust begrüßt. Einhaltung der Corona-bedingten Abstands- und Hygieneregelungen, Fehlanzeige. Nach einer peinlichen Debatte mit Stürmerkollege Ibisevic über Gehaltsabschläge geht Kalou live zum Corona-Test und filmt im Behandlungszimmer, wie ein Betreuer bei Abwehrspieler Torunariga einen Abstrich nimmt. Die Bitte, draußen zu warten, ignoriert Kalou, genauso wie die dringende Aufforderung, das Video zu löschen.
Salah, bitte. Hey, Salah, bitte.
Mit seiner Aktion torpediert Kalou alle seriösen Bemühungen der DFL, Vertrauen zu gewinnen und die Voraussetzung für die Rückkehr zum Spielbetrieb zu schaffen. Die Liga reagiert postwendend per Tweet.
Die Bilder von Salomon Kalou aus der Kabine von Hertha BSC sind absolut inakzeptabel. Hierfür kann es keine Toleranz geben, auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation durchaus erfasst haben.
Und kurz darauf zieht auch Hertha BSC Konsequenzen und suspendiert Kalou mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb. In einer Pressemitteilung wird Manager Michael Preetz zitiert.
Salomon Kalou hat mit seinem Video nicht nur Hertha BSC einen großen Schaden zugefügt, sondern vor allem in der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion den Eindruck erweckt, dass einzelne Spieler das Thema Corona nicht ernst nehmen. Hertha BSC bedauert das Verhalten von Salomon Kalou zutiefst, zumal es sich um einen gleichermaßen verdienten wie erfahrenen Spieler handelt. Das Ausmaß des Fehlverhaltens erfordert jedoch konsequentes Handeln.
Das Hygienekonzept der deutschen Fußballliga könnte nicht nur an positiven Tests scheitern, sondern auch am atemberaubenden Gedanken und sorglosen Umgang einiger Profis mit den Vorgaben. Am Mittwoch werden Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten entscheiden, ob der deutsche Profifußball ab Mai Geisterspiele austragen darf. Mit den verstörenden Live-Bildern von Salomon Kalou sind die Chancen nicht gerade gestiegen.
Lars Becker berichtete und wir haben jetzt die Presseschau zusammengestellt von Thorsten Funke, gelesen von Thomas Pelzer.
Themen in den Kommentarspalten sind die unterschiedlichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen und die Einstellung des Love Parade-Prozesses. Man kann der Justiz attestieren, sich wirklich bemüht zu haben, den Fall aufzuklären, meint der Kölner Stadtanzeiger. mehr aber auch nicht. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt aus: Nicht für jede Katastrophe gibt es einen Schuldigen, der sich auch strafbar gemacht hat. Gleichwohl müssen die Gerichte auch solche Verfahren zu einem überzeugenden Abschluss bringen. Das Riesenverfahren zum Love Parade-Unglück ist kein Ruhmesblatt. Hier ist die Justiz an ihre Grenzen gekommen. Das darf sich nicht wiederholen. Hauptthema in den Kommentarspalten bleibt aber natürlich die Corona-Pandemie. Die Süddeutsche Zeitung beleuchtet die Rolle des Föderalismus und imaginiert eine Siegerehrung für die einzelnen Bundesländer in der Rubrik Lockerungen. Rang 3 für Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp, dem egal ist, was Ministerpräsidenten und Kanzlerinnen am Mittwoch besprechen. Er macht seine Kitas in jedem Fall auf. Rang 2 für Sachsen-Anhalts Landeschef Rainer Haseloff, der Kleingruppen zulässt, ohne das vorher anzukündigen. Platz 1 aber geht an Ministerpräsident Stefan Weil Niedersachsen, der seine Gastronomie öffnen lässt und damit das ganze Theater der Bund-Länder-Koordinierung mitsamt Kanzlerin als absurdes Schauspiel entlarvt. Die Volksstimme aus Magdeburg in Sachsen-Anhalt ist dagegen voll des Lobes für den Ministerpräsidenten. Rainer Haseloff skizziert die einzige Strategie, mit der das Coronavirus eingedämmt werden kann, ohne uns alle ins Elend zu stürzen. Dort, wo sich die Zahlen erhöhen, muss schnell und äußerst streng reagiert werden. Aber falls neue Infektionsherde in Bayern auftauchen, muss nicht 500 Kilometer entfernt das öffentliche Leben wieder runtergefahren werden. Im Tagesspiegel heißt es dazu: Die jüngeren Bundesländer weisen mit ihrer demografischen Struktur von Anfang an einen weniger schlimmen Infektionsverlauf auf. Durch den Wegzug Hunderttausender vor und nach dem Mauerfall in Richtung Westen sind viele Landstriche dünner und mit weniger jüngeren Menschen besiedelt, die das Virus stärker verbreiten. Es gibt auch weniger Ballungszentren. Die Badische Zeitung beschäftigt sich mit den zunehmenden Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Deutschland auf dem Weg in die Diktatur, wie es bei Protesten und in digitalen Echokammern immer öfter zu hören und zu lesen ist, das unterstellt den Regierenden düstere Absichten. Glaubt aber ernsthaft jemand, dass die politische Klasse in diesem Land plötzlich eine autoritäre Herrschaft errichten will? Wenn sich die Kanzlerin in der Corona-Krise mit den Länderchefs abstimmt, dann repräsentieren diese bunte Koalitionen aus CDU, CSU, SPD, Grünen, Linkspartei, FDP und Freien Wählern. Wer errichtet da alles eine Diktatur? Und gegen wen?
Mit der Presseschau geht die Sendung Das war der Tag zu Ende. Am Mikrofon war Christiane Kess. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.